Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge nach der Feiertagspause von Osthessen hautnah. Hier ist wieder Luisa Heinz und heute haben wir ein ernstes Thema. Ja, denn heute jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 8. Mai 1945 endet der Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Und ja, Zeitzeugen, die diesen unfassbaren Krieg damals miterlebt haben und uns darüber berichten können, werden immer weniger. Aber deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir dieses Thema heute hier im Podcast behandeln können. Denn ich habe einen Zeitzeugen mir gegenüber sitzen. Heute zu Gast ist Willi Langhammer aus Gemünden im Vogelsbergkreis, der als kleiner Junge diesen Krieg miterlebt hat. Hallo Willi und wirklich schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke. Es freut mich auch, dass ich darüber berichten kann, was ich eigentlich damals als kleines Kind mit 7 Jahren erlebt habe, was mir noch in Erinnerung geblieben ist.
Genau, was dir noch in Erinnerung geblieben ist. Ich bin gespannt auf die Folge. Wir haben es hier uns bei dir im Wintergarten gemütlich gemacht und jetzt starten wir mal rein, Willi. Wie alt warst du damals während des Krieges und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin am 15. August 1938 im Sudetenland in Leibitzgrund geboren und bin dort aufgewachsen und wir sind geblieben bis 1946, wo wir dann von den Tschechen vertrieben wurden.
Ja. Also du hast den kompletten Weltkrieg im Sudetenland,
erlebt.
Ja. Welche Ereignisse hast du erlebt, die dir heute noch in Erinnerung geblieben sind?
Ja, welche Ereignisse? Im Sudetenland war eigentlich überwiegend deutsche Bevölkerung. Wir sind ja 1938 wieder ins Deutsche Reich eingegliedert worden. Vorher war ja österreichisch-ungarische Monarchie mit dabei. Und erlebt zu Hause, es war in der Nachbarschaft, wir sind direkt am Hang gewohnt, wir konnten im Winter viel Skifahren, es war Schnee. Ja, mein Vater war in den Krieg eingezogen, der ist 36, glaube ich, oder 38 in den Krieg eingezogen. Und ich habe den nur einmal kennengelernt, wo er auf dem Urlaub als Soldat wieder zu Hause war.
Ach ja.
Und seit der Zeit ist mein Vater in Russland gewesen, im Feldzug, und ist seit der damaligen Krieg vermisst.
Okay.
Habe ich nicht mehr gesehen, weiß nicht, wo er steckt.
Und weiß auch nicht, was mit ihm passiert
ist. Was passiert ist, ja.
Und wie hast du den Krieg vor Ort erlebt?
Eigentlich in den Zeiten, bis wo der Hitler einmarschiert ist in die Tschechei, glaube ich, 1939. Dann hat er ja auch in 1939 gegen Polen angefangen und in 1941 ist er in Russland eingezogen. Da war eigentlich erst Kriegsstimmung und da hat man gemerkt, dass da Unruhe war im Land.
Ja. Und nimmt man das als 7-jähriger Junge, nimmt man das alles schon wahr?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Nee, ja. Das hat man gar nicht so. Das war meistens mehr, was wir erlebt haben, mit Nachbarnskindern, dann mit Jugendlichen auch da. Den Krieg eigentlich in unserem Bereich haben wir so nicht erlebt, nur wo es das zum Ende hinging, der Krieg zu Kriegsende, dann kam ja die russische Armee, die Rote Armee kam ins Land. Da hat man gemerkt, dass wie sie die Leute überfallen haben und ausgeraubt haben, die Frauen hatten Angst, die haben sich unter Holzstapeln versteckt, weil viele Frauen wurden vergewaltigt. Mhm. Ja. Und das haben wir eigentlich als Kind auch schon so mitbekommen.
Wie bist du denn aufgewachsen? Du hast gesagt, dein Vater ist in den Krieg gezogen. Man hat außer diesem Heimaturlaub nichts mehr von ihm mitbekommen. Hat man das deiner Mutter angemerkt? Erzähl uns da ein bisschen.
Wir haben in dem eigenen Haus gewohnt, in dem Bereich. Und in der Nachbarschaft war ein Bauernhof, eine große Stallung hatten die gehabt. Und da waren wir viele als Kinder mit in den Bauernhof, haben damit quasi nicht gearbeitet. Wir haben da uns gespielt und wir waren da, bis die Soldaten kamen, war eigentlich das alles ruhig. Da waren wir waren zufrieden, wir sind viel gelaufen, es war eine herrliche Gegend. Mit den Tanten sind wir dann in den Wald gegangen und wurden auch viele, es war ja damals alles noch in guter Natur, haben, wie gesagt, Winter Ski gefahren und im Sommer sind wir dann auch war eine Möglichkeit gewesen, da mein Opa mütterlicherseits hatte ein Gasthaus in einem schönen Leibitschgrund, so hieß das Tal. Und da sind wir ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden hinmarschiert und das haben wir dann beim Opa dort verbracht in der Zeit. Das war eine schöne Zeit eigentlich. Mhm. Ja.
Und als der Krieg vorbei war, ging es ja für dich dann erst los, auch weil ihr dann geflüchtet seid.
Ja, wir mussten ja alles von der Mutter her, die Mutter hat ja alles geregelt, die Mutter ist in 1915 geboren, die war ja damals in 45, 30 Jahre alt, hatte zwei Kinder, mein Bruder war ein Jahr älter als ich und dann kam plötzlich die Aufforderung, ihr müsst, wo der Benisch, das war der Präsident von der Tschechei, der hat dann das Benische Dekret erlassen, dass die Deutschen alle ausgesiedelt werden. Ja? Und das sollte dann auch human, so hieß es damals in dem Potsdamer Abkommen, sollte human geregelt werden. Aber es wurde einfach von heute auf morgen angeordnet, morgen müsst ihr hier weg, werdet abgeholt, ihr dürft 50 Kilo Gepäck zusammenpacken und dann geht es ab und das Haus musste leer bleiben.
Mhm. Ja. Kannst du uns noch mal erklären, warum die Deutschen damals ausgesiedelt werden mussten? Weil der Krieg war ja eigentlich vorbei.
Ja, ich nehme an, oder die Geschichte lehrt das, dass die Deutschen in der Tschechei in die NS-Elite dort schweren Terror gemacht hat. Viele Tausende Tschechen, so kann man nachlesen, wurden ermordet, ja. Und das war meines Erachtens die Auffassung, die Retourkutsche, ja. Dass der Präsident angeordnet hat, die Deutschen sind unerträglich hier, sie müssen das Land verlassen. Mhm. Und dann wurde dadurch die Vertreibung angeordnet. Mhm. Die sagten die Übersiedlung, die Aussiedlung, aber es ist ja eine Vertreibung.
Ja. Und dann sagtest du eben, ging es von jetzt auf gleich, von heute
von
auf morgen.
Von heute auf gleich auf morgen, wir hatten nicht mehr viel Zeit, irgendwas zusammenzupacken. Es war ja, wir als Kinder wussten, wir haben unser Spielzeug mitgenommen, was ein Lieblingsspielzeug war. Und denkt man, das können wir mitbringen. Dann kamen wir nach Eger ins Aufnahmelager und da wurde nochmal gefilzt.
Ja. Aber bevor ihr dann ins Aufnahmelager gekommen seid, wie war denn die Flucht? Du hattest mir vorab eben gesagt, ihr wurdet in Viehtransporten transportiert.
Ja, wir wurden von zu Hause abgeholt. Das hieß es dann um die Uhrzeit, kommt das Auto, Lastwagen, da wurde man dann oben drauf gepackt, hinten, das war ein offenes Auto damals. Und dann ging es von unserem Ort Schönbach nach Eger. Eger war das Aufnahmelager, ja. Und dort in Eger sind wir dann, da wurde man erst noch mal gefilzt. Wie gesagt, die Eltern haben gedacht, oh, die Armbanduhr und den Schmuck, was sie haben, die nehmen sie uns bestimmt ab, das geben wir den Kindern. Wir hatten Schulranzen auf dem Buckel und da wurde das reingesteckt. Aber in Eger haben die das alles wieder rausgeholt. Mhm. Da stand ein großer Tisch da vorne, da waren die Militärs da, dann haben sie uns gefilzt. Und was sie behalten wurden, wurde alles hinten auf den Haufen geworfen. Da war ein ganz großer Haufen mit Sachen, die die Leute abgenommen bekamen. Mhm. Und dann wurden wir in Eger, ja, das ist mir gar nicht mehr so richtig bewusst, aber sind wir auf den Bahnhof gekommen und da wurden wir in den Viehwaggon eingeladen. Das war eine Schiebetür, die ging auseinander. Da musste man die Leute rein und was wir als Gepäck mit hatten, musste auch mit rein. Und dann wurde die Tür zugemacht und oben war ein kleines Öffnungslichtungsfenster, wo Luft reinkam. Mhm. Da saßen die Leute drin, wie viel da drin war, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Aber jedenfalls waren Eltern, Kinder, alles zusammen. Und in der Ecke war so, musste man die Notdurft verrichten. Und dann sind wir mit dem Zug von Eger, ich weiß nicht, wo wir hingefahren sind, jedenfalls sind wir in Gießen im Aufnahmelager angekommen. Unterwegs ist der Zug manchmal stehen geblieben, da wurde die Tür aufgemacht, da durfte man mal kurz raus, die Beine vertreten. Und da habe ich noch in guter Erinnerung, da stand man an einer Bahnstelle irgendwo, da war ein großer Hang, oben waren die Häuser. Dann haben die Leute von oben uns Brotlaiber runtergerollt, damit wir was zu essen hatten. Das waren schon schlimme Zeiten, ja.
Hast du die Hungersnot, ist sie dir besonders in Erinnerung geblieben, auch während des Krieges,
eigentlich
dass das
nicht,
bei euch ein Thema war?
Eigentlich zu Hause in dem Bereich nicht, waren wir immer gut versorgt. Ja. Ja, viele hatten ja auch Landwirtschaft und da gab es auch Möglichkeiten, da was zu bekommen. Ja. Mhm. Und der Schönbach war ja eigentlich eine Musikinstrumentenstadt, das ist ja bekannt, dort hinten in dieser Ecke, der Musikbau aus der Nähe von Schönbach in Valkenau kommt ja der Ernst Mosch her, Egerländer Blasmusikanten, ja, das ist bekannt. Ja, Hungersnot eigentlich in dem Bereich nicht. Unterwegs, wo wir bis nach Gießen kamen, ich kann es auch nicht sagen, wie viele Tage wir unterwegs waren. Es waren mehrere Tage, schätze ich 3-4 Tage bestimmt, in Gießen im Aufnahmelager. Da gab es ja die Versorgung. Ja. Und dann haben wir da in großen Räumen auf Feldbetten geschlafen, wie das früher war. Es gibt ja heute noch diese Feldbetten zusammengestellt.
Kannst du dich erinnern, wie viele Leute in Gießen waren? Oder ist das schwierig zu sagen?
Kann ich nicht sagen, was, ja.
Wie ging es dann in Gießen weiter, Willi?
In Gießen, ich war mir einige Tage in Gießen und dann mussten wir wieder verladen werden auf ein Lastauto und wussten nicht, wohin.
Ja.
Jedenfalls wir als Kinder nicht, vielleicht hat die Eltern schon gewusst. Und dann kamen wir hier nach Ehringshausen, ja. Und da wurden wir bei einem Bürgermeister, damals Bürgermeister Specht in Oberndorf, wurden wir ausgeladen und wurden von Leuten abgeholt, die uns mit nach Hause genommen haben. Und das stellte sich so heraus, dass in Ehringshausen eine Flüchtlingskommission von Alsfeld rumging und die haben in den Häusern nachgeschaut, wo ist noch leerer Raum, wo ist Platz, wo können die Heimatvertriebenen oder Flüchtlinge aufgenommen werden. Ja. Und dann sind wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, sind dann mit einem Mann, und da stellt sich heraus, das war die Familie Seib auf dem Lindenplatz 8, da wurden wir mitgenommen und bekamen oben ein Zimmer mit 16 Quadratmetern mit 3 Personen. Da war ein Bett drin und war vielleicht ein Ofen drin. Ja, und alles andere musste zusammengestopft werden. Mhm. Das Bett, das war eine Matratze, ein Strohsack. Da wurden ja noch die Matratzen mit Stroh gefüllt. Und in der Wohnung mit 16 Quadratmetern haben wir dann einige Jahre da gelebt.
Einige Jahre?
Ja.
Welche Erinnerungen hast du zu der Zeit, als du hier angekommen bist? Ist dir das schwer gefallen?
Ja, erst einmal haben wir schwer gefallen. Als Kind versteht man, hat man vielleicht manches gedacht, das ist irgendwie ein Erlebnis. Mhm. Ne? Und richtig bewusst, dass wir jetzt hier von zu Hause weg sind, wie lange wir weg sind, war uns auch nicht. Wir haben ja alle gedacht, es geht irgendwo nur vorübergehend, es geht wieder zurück. Ja. Und hier sind wir nachher eigentlich in der Familie. Man muss ja auch die Leute verstehen, die sind gezwungen worden, Leute aufzunehmen, dass man nicht da erfreut und mit Kusshand aufgenommen worden, ist ja auch klar. Aber wir sind da gut untergebracht gewesen. Meine Mutter hat dann mitgeholfen in der Landwirtschaft. Sie hat eine Landwirtschaft und wir haben mit den Kindern getollt. Ja, es So sind wir dann hier langsam eingewachsen in Engshausen.
Ja. Willi, du hast eben auch gesagt, du hast Zahlen, wie viele Leute jetzt hier in den Ort in Ehringshausen gekommen sind.
Wir sind 1946, am 16. Juni 1946 kamen hier in Ehringshausen an. Und von 45 waren ja schon welche Heimatvertrieben oder Flüchtlinge. Und ich will Ihnen nochmal sagen, der Unterschied zwischen, die sagen, alle, die hier dann, die Einheimischen haben gesagt, jetzt sind die Flüchtlinge da, aber das waren ja nicht, geflüchtet waren ja die wenigsten, die von der Roten Armee ihre Heimat verlassen haben, weil sie da gefoltert und so weiter wurden. Wir sind ja quasi vertrieben, wir sind ja nicht geflüchtet, wir sind vertrieben worden. In 1946 sind hier 370 Personen als Heimatvertriebene oder Flüchtlinge angekommen. Insgesamt von 45 bis 49 kamen wir immer jedes Jahr wieder, sind in Ehringshausen damals 570 Menschen hier aufgenommen worden.
Ja.
Natürlich sind auch wieder welche dann weggezogen, die sind dann irgendwo, weil die anderen Verwandten oder Bekannten in einer anderen Stadt oder Ort waren, sind sie dann hingegangen, um sich wieder mit der Familie vereint zu sein.
Ja. Und das ist eine hohe Zahl, wenn man jetzt die Einwohnerzahl von heute nimmt, dass man mal einen Vergleich hat, in etwa 700 Einwohner. Ja. Und wenn dann 500 Einwohner dann in den Jahren dazukommen, ist schon eine Hausnummer.
Wir waren schon in vielen Häusern, waren mitunter drei Partien untergebracht. Ja. Die großen Bauernhäuser, die es hier gab, da war ja Platz. Ja, und die Leute sind da einfach eingewiesen worden.
Ja. Ja. Und ihr seid in Ehringshausen geblieben, zumindest du, Willi.
Ja, wir sind in Ehringshausen geblieben. Man hat ja hier dann Kontakte geknüpft. Da habe ich mal die Freundin kennengelernt, meine Frau.
Die auch heute bei uns sitzt,
die Irmgard. Die Irmgard, ja. Die haben wir dann hier, da sind wir hier geblieben. Sind wir hier wieder, ist die neue Heimat geworden aus den Bereichen. Obwohl ich auch oft in den letzten Jahren oder in der Zeit zu Hause war, in der alten Heimat und da geschaut habe, wie es geht. Und das ist natürlich, wenn das meine Mutter oder meine Tante, die wollten eigentlich nie mit in die Heimat, die konnten das nicht verkraften.
Ja, das glaube ich.
Und selbst ging es mir auch schwer, wie ich dort war und habe dann mein Haus besucht und ich klingel an der Haustür, es kommt ein Tschecher, macht die Tür auf, Da musst du erst mal Luft holen und musst ruhig bleiben, der einen Besitz übernommen hat.
Ja.
Das ist schon ergreifend.
Ja. Ne? Fährst du heute immer noch hin? Oder?
Mein Onkel von meinem Vater, der Bruder, der wohnt in Erlbach. Das ist in der Grenze von der damaligen Tschechei zur damaligen DDR. Und da haben wir oft die Besuche gemacht. Und wir waren auch in Bad Brambach. Und dann bin ich mit dem Fahrrad, sind wir von Bad Brambach nach Schönbach gefahren, in meinen Heimatort, habe die ganze Ecke begutachtet und mit schweren Herzens sind wir dann wieder weg. Ja, es ist ja auch kein Bekannter mehr da geblieben, war ja alles weg. Und viele Ortschaften, die im Sudetenland waren, sind einfach wegrasiert worden, sind geschleift worden, wie man so schön sagt. Die Ortschaften existieren nicht mehr.
Mhm. Ja, weil einfach viele Ortschaften zerbombt wurden, unter anderem auch Ehringshausen zum Teil. Den Bahnhof hier oben hat es getroffen. Hast du noch Erinnerungen, Willi, wie Ehringshausen aussah, als du angekommen bist? Wie kriegsbeschädigt es war?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nur?
Nein, nur nicht. Ja. Ich habe das nur dann hier erfahren oder jetzt auch irgendwo durch Zeitschriften. Ja. Hier war ein Heimatreporter, der viel gemacht hat, Walter Harres. Ja, der hatte damals einen Bericht geschrieben, wie der Bahnhof in Ehringshausen in die Luft flog. Ja, hier waren Militärzüge oder Munitionszüge waren im Bahnhof gelagert und der wurde von Tieffliegern angegriffen und dann ist alles explodiert. Das war 1945, im April, glaube ich, 28. April, kann das sein, ist er in die Luft geflogen. Da sind natürlich hier dann die Häuser, die in der unmittelbaren Nachbarschaft schon stark beschädigt worden. Ja.
Ja.
Und Gott sei Dank sind aber keine Menschen ums Leben gekommen.
Ja, glücklicherweise.
Ja, glücklicherweise.
Ja, Willi, und du hast in Eringshausen dann deine neue Heimat gefunden.
Ja, die neue Heimat
gefunden. Die neue Heimat, ja, die jetzt noch Heimat ist.
Die jetzt noch Heimat ist, ja, das ist, naja, man hat sich hier mir ist ein heimisch geworden, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Man hat dann hier ein eigenes Haus gebaut, ja, musste ja irgendwo weitergehen.
Aber deine Mutter ist auch hier geblieben.
Meine Mutter war hier geblieben bis, 1961, glaube ich. Mhm. Dann ist die Mutter mit umgezogen nach Stauffenberg. Da hat mein Bruder gewohnt. Von unserer Verwandtschaft sind ja in dem Sudetenland oder in der Schönbach, die waren, sind die viele in andere Gegend gekommen.
Mhm.
Je nachdem, in welchem Waggon und in welchem Zug sie weggeschickt wurden, da kamen zum Beispiel Tante, Onkel und die kamen nach Stauffenberg. Ja. Andere kamen in die Nähe von Wetzlar.
Mhm.
Und viele Sudetenländer kamen nach Bubenreuth bei Erlangen.
Mhm.
Da ist eigentlich wieder die Geigenbauerindustrie dort auch wieder auferstanden. Ne? Ja.
Willi, wenn du jetzt... Ich meine, der Krieg ist aktuell mehr Thema denn je, wenn man die Nachrichten anmacht. Gerade in der Ukraine, in Europa, bei uns hier. Wenn du die Bilder in den Nachrichten siehst, was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf?
Es ist schon in der Welt, in allen Ecken brennt's. Ja. Überall ist Krieg. Und wenn man sieht, wie das alles vorangeht, ja, dann erlebt man das wieder und dann hat man auch ein Mitgefühl mit den Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Viele werden hier, gerade in unserer Nähe in Alsfeld, ist ja ein Aufnahmelager, wo viele Ukrainer und viele Flüchtlinge und auch Flüchtlinge sind. Das sind ja auch die sind geflüchtet, wahrscheinlich, weil sie ihr Leben retten wollen. Ja? Und die Leute kann man verstehen, die hierher kommen und suchen irgendwo einen Schutz. Und
ja,
man kann nicht verstehen, dass es dann Menschen gibt, die das verurteilen. Ja? Die hier wohnen, die in Alsfeld da rum sind, die würden lieber zu Hause sein in der Ukraine als hier im Aufnahmelager, ja? Wenn da Frieden herrschen wird.
Mhm.
Aber wie das ausgeht, das ist nichts abzuwarten.
Ja. Wenn du die Chance hast, Willi, jetzt den Leuten was mitzugeben, gerade bezüglich der Vergangenheit, die du miterlebt hast mit dem Krieg, was würde es sein?
Ja, die können eigentlich nur die Hoffnung haben, dass es irgendwann bald zu Ende geht. Ich habe ja den Eindruck, dass die meisten Menschen, wie es damals auch bei uns der Wille war oder die Hoffnung war, nicht die Hoffnung, dass man wieder zurück in die Heimat kommt. Heimat ist Heimat, ja. Und da fühlt man sich irgendwie doch an die Heimat gebunden, ja.
Ja. Wie war es jetzt für dich, darüber noch mal zu sprechen?
Ah ja, es war schon auch irgendwie ergreifend,
ja,
dass ich mir wieder, Gedanken war ich jetzt wieder quasi zu Hause, 1944, 45 in der Nachbarschaft und wie wir da als Kind doch ein freies Leben hatten und dann plötzlich woanders hin mussten.
Ja.
Aber ich möchte im Nachhinein sagen, es sind viele hier geblieben, es sind viele hier und es gab ja auch keine Gelegenheit, keine Chance, glaube ich, dort wieder zurückzugehen, weil die Häuser ja nicht, zum Teil nicht mehr da waren.
Ja. Ja. Und ich meine, das wird dich für dein ganzes Leben lang auch geprägt haben, diese Ereignisse.
Ja, das ist, ja.
Ja.
Ein Satz ist mir im Leben eigentlich, jetzt in den letzten Jahren habe ich dann irgendwo aufgefasst und zwar hat das der amerikanische Präsident Reagan, der war ja von 1981 bis 1989 Präsident, war der 40. Präsident USA, der hat einen schönen Satz geprägt. Die ganze Welt weiß alles über die Verbrechen der Deutschen, aber nichts über die Verbrechen an den Deutschen.
Mhm.
Den Satz hat Ronald Reagan damals in seiner Amtszeit geprägt.
Ja.
Das ist
ganz
auch so.
Viel Wahrheit dahinter.
Da steht viel Wahrheit dahinter.
Ja, das stimmt. Willi, vielen Dank, dass du die Erinnerungen mit uns geteilt hast, auch wenn es für dich vielleicht jetzt nicht so leicht war, wenn du sagst, nochmal eine Reise in die Vergangenheit, wo ja auch wirklich schlimme Ereignisse passiert sind. Aber ja, ich habe es am Anfang gesagt, viele Zeitzeugen sind nicht mehr da, die können es uns nicht mehr erzählen. Und es ist einfach ganz wichtig, auch für die Nachwelt, das festzuhalten. Einfach das, was ihr damals erlebt habt.
Ja, danke.
Ja, ihr Lieben, nächste Woche geht's im Podcast dann wieder ganz gewohnt weiter. Ich freue mich auf euer Einschalten. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns. Ciao.
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.